Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Nicht nur der Wald hat Stress, auch die Forstleute. Kein Wunder. Viele Jobs in den staatlichen Wäldern wurden gestrichen. Ist das klug jetzt, wo der deutsche Wald Hilfe braucht? Wir reden gleich auch über WhatsApp und andere Messenger, die ja eigentlich keiner mitlesen können soll, außer demnächst vielleicht der Staat dann doch irgendwie. Aber wir beginnen natürlich mit den EU-Umweltministern. Die versuchen heute gerade zur Stunde, die EU-Landwirtschafts- oder den EU-Landwirtschaftsministern etwas entgegenzusetzen. Und das wird nicht leicht. Die Landwirtschaft, die ist ja für etwa ein Drittel der globalen Emissionen an Treibhausgasen verantwortlich. Und da ist nur der Ackerbau eingerechnet, noch nicht die Tiere im Stall. Auch dass viele Tier- und Pflanzenarten weniger werden, das geht zum großen Teil auf die Kappe der Bauern. Kunstdünger und Pestizide unter anderem haben den Feldhamster fast schon umgebracht, sozusagen. 40% der Wildbienen sind ebenfalls kurz davor zu verschwinden. Die EU könnte viel dagegen tun. Dennoch haben die Agrarminister vorgestern entschieden, nur ein kleiner Teil der Subventionen für Bauern soll daran gekoppelt werden, ob sie dabei auch der Umwelt Gutes tun. Die Bauernverbände sind zufrieden, die Umweltverbände raufen sich die Haare. Das spricht eigentlich für sich. An der größten Stellschraube zum Klimaschutz der Landwirtschaftsförderung dreht die EU also nur ganz zaghaft. Heute nun treffen sich die Umweltminister Paul Vorreiter. Die müssten eigentlich in Bausch und Bogen verurteilen, was ihre Landwirtschaftskollegen da so ausgedealt haben. Aber wird beim EU-Umweltministertreffen denn Tacheles geredet?
Nun, ich glaube, das ist ein Konflikt, der ganz natürlich traditionell zwischen den Ressorts bisher bestand, dass Umwelt und Agrar über Kreuz liegen miteinander. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die hatte ja heute auch bei uns im Programm erkennbar gemacht, dass sie mit den Ergebnissen der Agrareinigung unzufrieden ist.
Ja, die Frage ist ja, wie diese Milliarden fließen. Und das ist jetzt auf der europäischen Ebene nicht abschließend festgelegt worden. Da wird es noch weitere Verhandlungen jetzt ja mit dem Europäischen Parlament geben, wo ich noch auf Verbesserungen hoffe. Und wir können eben in der Art, wie wir das national umsetzen, da haben wir jetzt sehr viel Spielraum, da können wir deutlich mehr für Umwelt, für Klima, für Naturschutz tun.
Also Svenja Schulze, die versucht ja hier eben auch darzustellen, dass es da mehrere Hebel gibt bei den Milliarden in die Direktsubventionen. Da muss man ja auch dazu sagen, dass es ja nationale Strategiepläne geben wird, wo dann auch die Mitgliedstaaten erklären müssen, wofür das Geld dann ganz konkret fließt. Also da könnte sich noch was tun. Und tatsächlich ist ja auch bei der Agrarreform das letzte Wort nicht gesprochen, weil das Europaparlament heute letztgültig über seine Position darüber abstimmt. Da wird am späten Nachmittag das Ergebnis da sein. Und so ein bisschen tut sich dort auch Bewegung auf. Es hat sich ja eine informelle Koalition, kann man sagen, zwischen Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen gebildet, die ein etwas höheres Öko-Ambitionslevel gefordert haben. Und da ist insofern ein bisschen Bewegung im Spiel, weil die deutschen Sozialdemokraten, die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie diese EU-Agrarreform, diese endgültige Abstimmung darüber, dass sie dagegen abstimmen wollen, also da auch ein bisschen Unmut sich bei denen breit gemacht hat, obwohl sie an dieser Kompromisslinie selbst mitgearbeitet haben.
Also da gibt es ein bisschen Rebellion. Eigentlich sollten die Umweltminister ja heute vor allem darüber reden, was genau ins Klimagesetz rein soll. Ursula von der Leyen, die will ja, dass die EU bis 2030 ihre CO2-Emissionen um 55% reduziert. Aber da ziehen ja nicht alle Staaten mit, oder?
So ist das, so hat man das zumindest auch beim letzten EU-Gipfel gespürt, wo ja auch die Staats- und Regierungschefs sich erstmals als Orientierungsaussprache über dieses Ziel geäußert haben. Heute beim EU-Umweltministerrat wird es allerdings nicht darum gehen, eine Einigung auf diese 55% hinzubekommen. Das wird dann Chefsache nochmal werden für die Staats- und Regierungschefs, wenn sie im Dezember zusammenkommen. Jetzt wird es eher darum gehen, die anderen Elemente des Klimagesetzes zu bewerten. Also da stehen ja noch viele andere Dinge drin. Da wird ein Zielpfad skizziert zur Klimaneutralität 2050, also zum Beispiel, dass die EU-Kommission bis 2021 die bisherige Gesetzgebung auf den Prüfstand stellt, dann ein Zielpfad eingerichtet wird von 2030 bis 50, in dem Fortschritte messbar werden sollen und ab 2023 sollen ja alle 5 Jahre die Fortschritte oder auch Rückschritte protokolliert und kontrolliert werden. Also das sind auch alles Elemente des Klimagesetzes, worum es jetzt in Luxemburg Luxemburg geht. Und wie Sie gesagt haben, tatsächlich, es gibt einige Länder, die sind da skeptisch. Man denkt da vor allem an Polen, was sehr von der Kohle abhängig ist. Eine Möglichkeit wäre es, dass man diesen Ländern, die eben von fossilen Energieträgern abhängig sind, mit einem Just Transition Fund hilft. Das ist ein Übergangsfonds, der für den nächsten EU-Haushalt geplant ist. Allerdings ist da zur Stunde die Situation die, dass die EU-Länder und das Parlament sich da sehr verhakt haben im Streit um den neuen EU-Haushalt. Also das hängt so ein bisschen in der Schwebe.
Wir müssen noch ganz kurz die Artenvielfalt ansprechen, denn da stehen ja die EU-Umweltminister auch nicht hinter dem, was die Agrarminister vorgeben. Wie will man denn die Artenvielfalt schützen, wenn die EU andererseits Bauern Geld gibt, die dagegen arbeiten?
Naja, zumindest kann man sagen, wenn sich denn heute die Umweltminister auf diese Biodiversitätsstrategie einigen, dann ist das ja schon mal ein klares Signal, das sie eben auch senden. Also das wäre eine Art Gegensteuern gegen das die Agrarministerinnen und Minister beschlossen haben. Teil dieser dieser Artenvielfaltstrategie ist es ja vor allem 30% der Wasser- und Landflächen besonders zu schützen oder einen besonderen Schutzstatus zu geben. Aber auch da muss man sagen, es ist eine Strategie, da müssen noch konkrete legislative Initiativen der Kommission folgen. Und erst dann wird sich festzurren, was von dieser Biodiversitätsstrategie am Ende übrig bleibt.
Also erstmal eine Absichtserklärung. Paul Vorreiter, danke Ihnen. Es gibt ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Forstwirtschaft. Die kriegt so gut wie kein Geld von der Europäischen Union. Dabei hat der Wald Klimastress, das wissen wir. Wovon wir nicht so viel wissen, ist, dass auch die Forstleute Stress haben. Wie beides miteinander zusammenhängt, darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrich Dohle geredet, dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Forstleute. In Göttingen trifft sich heute nämlich der Forstgewerkschaftstag. Vorneweg wollte ich von ihm wissen, was sind eigentlich Forstleute? Sind das Förster oder alle, die im Wald arbeiten?
Genau, unter Forstleute verstehen wir alle Menschen, die im Wald arbeiten. Also unter Forstleute subsumieren wir ein relativ breites Berufsfeld.
Und nicht nur die, die in staatlichen Forsten angestellt sind, sondern in allen?
Genau, Forstleute, egal wo sie angestellt sind, ob im öffentlichen Forstdienst, bei Kommunen, den Ländern oder dem Bund oder eben auch im privaten Forstdienst oder im forstlichen Dienstleistungssektor.
Sie haben in Ihrer Mitteilung vorab geschrieben, und ich habe es ja gerade schon gesagt, dass das Forstpersonal seit 3 Jahren im Dauerstress sei. Was stresst Sie so?
Das Ganze fing im Prinzip an 2018 durch ein größeres Sturmereignis im Januar. Und danach, die meisten von uns werden sich daran erinnern, folgten 2 bzw. 2,5 bis 3 Jahre einer großen Dürre. Dadurch sind die Bäume schwach geworden und es haben sich große Borkenkäferpopulationen aufgebaut. Besonders betroffen sind natürlich Fichtenreinbestände, die flächenhaft, muss man sagen, zugrunde gehen. Das ist eine Fläche, die ist zusammengenommen, um sich das besser vorstellen zu können, größer als das Saarland. Die abgestorbenen Bäume werden zum Teil geerntet, soweit sich das überhaupt noch lohnt, denn der Holzmarkt ist zusammengebrochen. Das Holz ist nichts mehr wert, weil einfach zu viel Holz auf den Holzmarkt strömt. Und die nächste größere Herausforderung, die eigentlich noch viel wichtiger ist, wie kriegt man auf diesen Flächen wieder eine Waldentwicklung hin?
Wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, es wurde in den vergangenen Jahren so viel Personal abgebaut, dass wir diese doppelte Leistung, nämlich die Wälder freiräumen von dem alten Holz und die aber auch fit machen und wieder aufforsten für die Zukunft, dass wir das eigentlich gar nicht hinkriegen können.
Genau, das ist ein Riesenproblem. So bewerten wir als Berufsverband das jedenfalls. Von 1990 bis heute, also in den letzten 30 Jahren, ist ungefähr 60% des Forstpersonals abgebaut worden. Das haben wir damals schon kritisiert. Leider hat es keiner gehört, weil es offenbar der Wald nicht so im politischen Fokus stand und man das nicht so als wichtig angesehen hat. Denn man hätte eigentlich viel früher anfangen müssen, diese instabilen Nadelholzreinbestände aktiv umzubauen. Wir müssen wissen, wir haben 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland. Also ein Drittel unserer Landesfläche ist bewaldet. Und von diesen 11,4 Millionen Hektar sind 3 Millionen Hektar eben relativ noch naturferne Nadelholzreinbestände. 3/4 unserer Wälder sind in einem ökologischen besseren oder guten Zustand. Und um diese 3 Millionen Hektar geht es. Und wenn ich das hochrechne, das ist ein ganz normaler Dreisatz mit 25.000 Hektar pro Jahr, heißt das, mit der jetzigen Geschwindigkeit brauchen wir noch weit über 100 Jahre, um diese Wälder entsprechend umzubauen. Das heißt, der Wald stirbt uns mehr oder weniger unter den Händen weg. Und deswegen ist auch unser klarer Appell an die Politik, sorgt bitte dafür, dass mehr Forstleute in den Wald kommen, denn sonst schaffen wir das einfach nicht. Das ist zeitlich einfach nicht zu schaffen.
Das heißt, die Forstleute sind im Wesentlichen in staatlichen Wäldern entlassen worden, weil der Staat dort spart.
Genau, weit überwiegend. Die Wälder gehören ja quasi den Bürgerinnen und Bürgern. Und das muss man sagen, ist in den letzten 20, 30 Jahren schon in gewisser Weise vernachlässigt worden. Jetzt laufen wir im Prinzip der Entwicklung hinterher.
Wir haben ja eingangs über die Landwirte geredet. Sie sind ja auch Wirte, Forstwirte. Der große Unterschied ist, dass die Landwirtschaft im großen Stil aus Brüssel subventioniert wird. Auch an der Fläche orientiert, teilweise auch sehr unökologisch. Forstwirtschaft ist auch wichtig fürs Klima, das ist inzwischen vollkommen unumstritten, aber Sie erhalten da gar keine Subventionen. Haben Sie Hoffnung, dass sich daran was ändert?
Ja, die haben wir. Wir sind in gewisser Weise eben auch mit der Landwirtschaft vergleichbar, in Anführungsstrichen, weil wir auch Bestandteil der Urproduktion sind. Der riesengroße Unterschied zur Landwirtschaft ist aber der, dass wir in deutlich längeren Produktionszeiträume, um es mal so auszudrücken, denken. Wenn ein Landwirt eine Kultur anlegt, die besteht dann ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann erntet er sie. Oder wenn er zum Beispiel, wenn die Kultur misslingt, dann sät er im kommenden Jahr eben was anderes an. Das ist in der Forstwirtschaft und im Wald nicht möglich. Wir reden über Zeiträume von 100, 200, 300 Jahren und mehr. Die einzigen Erlöse, die Waldeigentümer, egal ob öffentlich oder private, haben, um ihren Wald zu erhalten und daraus den Walderhalt zu finanzieren, sind im Prinzip die Holzerlöse. Und da sind wir im Moment, stehen wir vor dem Problem, dass die Holzmärkte zusammengebrochen sind. Waldeigentümer, insbesondere die privaten Waldeigentümer, haben gar keine liquiden Mittel, um neue Wälder aufzuforsten, zu pflegen. Und ein ganz altes Thema in der Forstwirtschaft ist schon immer, dass diese sogenannten Ökosystemleistungen, also die positiven Wirkungen des Waldes für die Gesellschaft auf den Wasserhaushalt, auf die Luft, auf das Klima, auf die Artenvielfalt, dass die bisher von der Gesellschaft nicht honoriert worden sind. Und da muss die Gesellschaft einfach auch eine zweite Finanzierungssäule etablieren. Das soll aber keine einfache Flächenprämie sein wie in der Landwirtschaft, sondern es müssen natürlich schon Steuerungsinstrumente dahinter stehen. Aber es soll nicht einfach nur schlicht Waldeigentum subventioniert werden, um den Begriff mal zu verwenden, sondern es soll tatsächlich eine Flächenleistungsprämie sein für bestimmte Ökosystemleistungen, die auf diesen Flächen neben der Holzproduktion eben auch gebracht werden für die Gesellschaft.
Das heißt, Sie haben viel Verständnis für die privaten Waldbesitzer, die jetzt sagen, wir haben den Klimawandel, wir haben den Borkenkäfer, die Holzpreise sind im Keller. Für mich rechnet sich das überhaupt gar nicht mehr.
Ganz genau. Das Hauptproblem ist ja auch eben die Waldbesitzerstruktur. Viele Leute denken immer, das sind irgendwelche Großgrundbesitzer, die eigentlich viel Geld haben und denen es gut geht. Nein, das ist in der Tat nicht so. Wir haben in Deutschland 2 Millionen Waldbesitzer. Das sind ganz, ganz viele. Und der weit überwiegende Teil davon sind Klein- und Kleinstwaldbesitzer. Also die durchschnittliche Waldfläche in Deutschland ist in etwa 2 Hektar groß. Das ist natürlich eine Fläche, die überhaupt nicht ausreicht, um darauf überhaupt erwerbswirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, das sind sehr semi-professionelle Strukturen. Viele Waldeigentümer sind ganz normale Menschen von nebenan. Angestellte, die Verkäuferin im Supermarkt, also ganz normale Bürger, und Bürger. Und die stehen natürlich jetzt vor der Herausforderung, ihre Wälder, die sie durch Erbschaft in der Regel ja bekommen haben, zu erhalten oder eben wieder neu aufzubauen. Da entstehen auch Kosten. So ein Wald aufzuforsten ist eine relativ kostspielige Angelegenheit und der muss natürlich auch entsprechend über einen gewissen Zeitraum gepflegt werden. Und das sind die Herausforderungen, vor denen insbesondere der kleine Privatwald steht. Und davon haben wir eine ganze Menge in Deutschland.
Die deutschen Forstleute, die treffen sich gerade in Göttingen. Wir haben mit Ulrich Dohle darüber gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Bundes deutscher Forstleute. Vom deutschen Wald gucken wir kurz nach China zum Smartphone. In keinem anderen Land gibt es so viele Smartphones wie in China. 1 Milliarde. Und in keinem anderen Land werden auch so viele Smartphones hergestellt. Kurz nachgefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Recycling? Steffen Wurzel.
Ja, also China ist ganz klar kein Weltmeister in diesem Bereich. Grundsätzlich geht's hier in sehr vielen Lebensbereichen ums Konsumieren, ums Produkte kaufen, aber es geht eben nicht so sehr wie bei uns in Europa ums Thema Nachhaltigkeit. Chinesen, Chinesinnen sind ausdrücklich Early Adopters. Sie kaufen also gerne und viel und selbstverständlich immer die neuesten Produkte. Aber die Frage, was passiert dann eigentlich mit dem Gerät oder gar die Frage, was stecken da vielleicht wichtige Rohstoffe drin, die stellen sich die wenigsten. Aber die gute Nachricht ist, es tut sich definitiv was in die richtige Richtung. Also ich sehe immer wieder hier in Shanghai, in Einkaufszentren, in Läden, Boxen stehen, in die man alte Handys und Tablets reinwerfen kann. Die werden dann entsorgt, gesammelt, recycelt. In vielen großen Städten wird inzwischen auch ganz grundsätzlich sehr viel Wert auf Mülltrennung gelegt. Und da geht es jetzt nicht nur um Plastik und Papier und Biomüll, sondern das betrifft ausdrücklich auch Elektrogeräte. Ich habe hier in Shanghai zum Beispiel eine extra Tonne vorm Haus, eine knallrote Tonne für Problemstoffe. Da soll ich dann zum Beispiel alte Akkus von Elektrogeräten reinwerfen. Die werden entsprechend recycelt. Erstens natürlich, um die gefährlichen Stoffe ungefährlich zu machen und zweitens eben auch, um die seltenen Metalle nicht zu verschwenden, sondern um die wieder zu verwerten. Also unterm Strich kann man sagen, das Thema Nachhaltigkeit in China noch sehr weit weg, nicht sehr ausgeprägt. Ist einfach oft kein Thema im Alltag der Menschen, aber es tut sich was, und zwar in die richtige Richtung.
Sagt der China-Korrespondent Steffen Wurzel. WhatsApp-Nachrichten sind verschlüsselt. Damit hat sich der Messenger-Dienst, der ja inzwischen Facebook gehört, immer gerühmt. Also niemand kann hier mitlesen. Niemand, das ist relativ, denn es sieht ganz so aus, als würden Nachrichtendienste schon sehr bald bei Messenger-Diensten mitlesen dürfen. Also bei WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger und so weiter. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das mal näher angesehen. Herr Kuhn, was bedeutet das genau?
Ja, Frau Pfister, konkret geht es um den Staatstrojaner. Was ist das? Wir kennen ja Trojaner, Spionageprogramme. Manch einer hat ihn schon mal versehentlich auf dem Rechner eingeschleust. Dann findet das in der Regel das Virusprogramm. Das gibt es für Computer und für Smartphones. Und Staatstrojaner heißt letztlich, dass das eine Software ist, die mir der Staat unterschiebt. Polizeibehörden und Zoll dürfen das ja bereits. Und jetzt sollen das auch die Geheimdienste dürfen. Und was macht ein Staatstrojaner? Das Programm kann bestimmte Funktionen aktivieren, beim Polizeilichen zum Beispiel die sogenannte Online-Durchsuchung durchführen, das heißt also die komplette Festplatte durchsuchen. Das sollen die Geheimdienste nicht dürfen, sondern sie sollen die Quellen-Telekommunikationsüberwachung durchführen dürfen. Was heißt das? Da geht es eben um diese Messenger, aber auch um Internettelefonie. Konkret heißt das, ich höre oder lese an der Quelle mit auf dem Gerät selber, was jemand in WhatsApp getippt hat, was er bekommen hat, welche Nachrichten, oder höre auch bei seinen Skype-Telefonaten mit. Es geht eben um diese Messenger-Kommunikation im Speziellen.
Aber nochmal, die Nachrichtendienste haben uns ja immer versichert, dass sie den Datenschutz gewährleisten, dass die Nachrichten verschlüsselt sind. Also kann man das doch knacken? Kann man da doch mitlesen?
Ja, die Verschlüsselung selbst lässt sich nicht so einfach knacken, zumindest wenn sie korrekt durchgeführt wird. Aber die Verschlüsselung findet eben beim Transport von Nutzer A zu Nutzer B statt. Das ist natürlich für die Geheimdienste und für die Ermittler ein Problem, denn die sagen, dadurch, dass ich da nicht mehr einklinken kann, muss ich direkt auf das Gerät gehen. Denn auf dem Gerät, da kann ich ja WhatsApp lesen. Wenn da die Nachrichten verschlüsselt wären, würde ich nur Zeichensalat als Botschaft bekommen. Aber man muss auch sagen, das Ganze ist sehr komplex, denn dafür müssen die Nachrichtendienste oder die Polizei muss erstmal auf mein Smartphone draufkommen, um da Zugriff drauf zu haben. Und da nutzt man zum Beispiel Sicherheitslücken. Das heißt also eigentlich das, was man aus Verbrauchersicht lieber schließen sollte, weil das natürlich sehr problematisch ist. Und es ist auch vorgesehen in dem Gesetzentwurf bislang, dass die Telekommunikationsanbieter bei dieser heimlichen Installation solcher Staatstrojaner behilflich sein sollen.
Sie sagten gerade aus Verbrauchersicht. Jetzt kann man als Verbraucher sagen, okay, der Geheimdienst kann beruhig bei mir mitlesen, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Aber wenn die Geheimdienste meine Nachrichten mitlesen können, können das dann auch andere?
Ja, das ist das Problem mit Sicherheitslücken, die nicht geschlossen werden. Denn wenn es eine Lücke gibt, können alle rein. Und das heißt eben im Umkehrschluss auch Kriminelle oder Geheimdienste anderer Länder. Und da gibt es ja durchaus Berichte, dass da bestimmte Sicherheitslücken von allen genutzt werden, also von verschiedenen Geheimdiensten. Also insgesamt, wenn man mal aufs große Ganze guckt, macht der Einsatz von Staatstrojanern, also staatliche Nutzung von Sicherheitslücken, das Internet technisch unsicherer. Gleichzeitig ist es natürlich wirklich schwierig, bei verschlüsselter Übermittlung von Nachrichten in Echtzeit mitzubekommen, was gesprochen oder geschrieben wird. Das ist einfacher, wenn man dann später Beweismittel sichern möchte, aber live ist das sehr komplex.
Wie hoch ist denn die Hürde, Herr Kuhn, für Nachrichtendienste, meine Nachrichten mitzulesen? Oder anders gefragt, kann das jeden treffen?
Ja, das hat natürlich, das kann nicht jeden treffen. Im Falle der Polizeiarbeit gilt, da wo es ja schon gibt, gilt das Gleiche wie sonst beim Abhören oder der Durchsuchung in der physischen Welt. Das braucht einen richterlichen Beschluss. Bei Geheimdiensten gibt es ein Gremium mit Namen G10. Da sitzen Juristen und ehemalige Politiker drin, die sich regelmäßig treffen und das dann genehmigen. Die würden das auch machen. Die sollen mehr technische Expertise bekommen. Aber da sind wir natürlich wieder bei dieser politischen Grundsatzfrage. Werden denn die Geheimdienste genug kontrolliert? Und kontrolliert man da auch gut genug? Weil es ist schwierig, technisch auch zu unterscheiden, greifen die nur auf Messenger zu oder vielleicht doch auf den ganzen Rest. Und man muss auch sagen, in der Polizeiarbeit gibt es noch keine aussagekräftigen Zahlen, wann das eingesetzt wird. Und da ist natürlich dann das Argument, ja, wenn das Ganze nicht ausgereift ist, weil die Programme nicht alles mithören können teilweise und teilweise so komplex zu installieren sind, dass man es gleich lässt, wieso weitet man es dann auf die Geheimdienste aus?
Johannes Kuhn dazu, dass bei Messenger-Diensten wie WhatsApp demnächst Geheimdienste höchstwahrscheinlich mitlesen dürfen. Danke.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Umfrage hat kürzlich ergeben, dass viele Deutsche das Edelgas Radon gar nicht kennen. Es ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas. Es steigt aus dem Boden auf. Und es ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in Deutschland, sagen Experten. Die Politik, die verstärkt deshalb ab dem kommenden Jahr den Schutz vor Radon. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Seit dem reformierten Strahlenschutzgesetz von 2018 gilt in Deutschland ein Referenzwert für Radon. 300 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft sollten nicht überschritten werden, aus gesundheitlichen Gründen. Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz.
Wenn wir uns in Gebäuden aufhalten, atmen wir das dort gesammelte Radon und seine ebenfalls radioaktiven Folgeprodukte Polonium, Bismut und Blei mit der Luft ein. Insbesondere die Folgeprodukte können das empfindliche Lungengewebe schädigen, was zu Lungenkrebs führen kann.
Das Strahlenschutzgesetz verpflichtet die Bundesländer, bis zum Jahresende Gebiete auszuweisen, in denen Überschreitungen des Referenzwertes verstärkt zu erwarten sind. Auswirkungen wird das vor allem auf dort neu zu bauende Gebäude haben, ebenso auf vorhandene Arbeitsstätten in den unteren Etagen, so Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium.
In den Rad- und Vorsorgegebieten müssen höhere Anforderungen, insbesondere an den Neubau, gestellt werden. Und es gibt eine Messpflicht an allen Arbeitsplätzen in diesen Vorsorgegebieten, die sich im Erd- oder in Kellergeschossen befinden.
Hierzulande sind vor allem Regionen in den Mittelgebirgen betroffen. In der norddeutschen Tiefebene kommt das Edelgas weniger vor. Die Konzentration von Radon ist nämlich davon abhängig, wie der Boden beschaffen ist. Granite beispielsweise haben relativ hohe Gehalte. Es betrifft oft auch Gebiete mit Klüften oder Bergsenkungen oder solche, die an der Grenze verschiedener Gesteinsarten liegen. Radon entweicht aus dem Erdreich nach oben. Und entscheidend ist, ob es sich dort konzentriert oder nicht, sagt Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz.
Während es draußen schnell verfliegt und dort daher ungefährlich ist, kann es sich in Gebäuden ansammeln. Wir können Radon nicht sehen, nicht riechen und nicht schmecken. Wie viel Radon in ein Gebäude gelangt, hängt einerseits von den geologischen Bedingungen ab. Vor allem davon, wie viel Radon im Boden unter dem Gebäude entsteht und wie durchlässig der Boden für das Radon ist.
Privatpersonen können Radon-Messgeräte zu einem Preis von 30 bis 50 Euro pro Jahr mieten. Messungen am Arbeitsplatz müssen allerdings durch zertifizierte Stellen durchgeführt werden, die vom Bundesamt für Strahlenschutz anerkannt sind. Bei erforderlichen baulichen Maßnahmen reicht oft schon ein ohnehin empfohlener Feuchtigkeitsschutz im Fundament und den erdnahen Gebäudeteilen aus. BFS-Präsidentin Inge Paulini empfiehlt als ersten Schritt etwas, was einem aus Corona-Zeiten bekannt vorkommt, betroffene Räume regelmäßig zu lüften.
Das reicht aber auf Dauer nicht. Auf Dauer muss man die Risse oder die Bereiche des Hauses abdichten. Das können Risse in der Bodenplatte, in Kellerwänden sein, Spalten, offene Fugen.
Umfangreiche Informationen zum Thema Radon und auch eine Checkliste zu möglichen baulichen Erfordernissen bietet das Radon-Handbuch Deutschland, welches auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz zum Download bereitsteht.
Und das war Umwelt und Verbraucher. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag.